Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Industrieimpulse-Podcast. Heute sehr spannend, der Semir Fersadi ist zu Gast. Und zwar, Semir, ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist, denn heute geht es um ein besonderes Thema, nämlich ja, Controlling, Finanzen als Industrieunternehmen und vor allem, wie man das aus einer Wachstumssicht betrachten kann. Semir selbst ist Interim-Manager als CFO, arbeitet dort mit verschiedensten Branchen, sehr viel im Mittelstand, seit über 10 Jahren zusammen, ist auch Hochschuldozent, also er weiß, wovon er spricht. Und heute werden wir das mal aus einer anderen Brille betrachten. Ja, herzlichen Dank, Semir, dass du zu Gast bist.
Ja, vielen Dank, Erik, für die Einladung. Freut mich, dass ich heute auch als Gast einmal in einem Podcast anwesend sein darf, wenn ich ja immer sonst selber als Host unterwegs bin. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf diese Ausgabe und vor allen Dingen natürlich auch mit dir gemeinsam aktuelle Themen zu besprechen rund um das Thema Finanzen, Rechnungswesen und Controlling.
Sehr schön. Vielleicht einmal direkt am Anfang die Einstiegsfrage. Ich selbst kenne es häufig so von vielen Unternehmen und auch aus meinem eigenen beruflichen Werdegang. So dieser gesamte Bereich Steuern, Finanzen, Buchhaltung, Controlling wird ja häufig eher so als ja vielleicht langweilig abgetan, als nicht ganz so wichtig. Also ich glaube, jeder Unternehmer, der eine gewisse Größenordnung hat, gerade im Mittelstand, weiß, wie wichtig Steuern und Rechtsformen und diese ganzen Strukturen sind. Aber häufig nicht als Wachstumshebel aus meiner Erfahrung, sondern einfach so, es muss halt gemacht werden und deswegen wird es gemacht, am besten natürlich solide und vernünftig. Aber wie siehst du das Thema Controlling, Finanzen, ja insbesondere, wenn es darum geht, Wachstum zu gestalten, vielleicht auch gerade insbesondere in diesen aktuellen Zeiten?
Spannende Frage, Erik. Die meisten sehen es genauso, wie du sagst. Oh, lästiges Beiwerk, Buchhaltung, Belege, Zahlenwerke. Letztendlich betrachte ich Controlling als Lotse. Lotse, um das Schiff, das Unternehmen durch diese turbulenten Zeiten zu navigieren. Und wenn du es ohne machst, dann fährst du quasi mit deinem Schiff ohne Steuermann auf hoher See, quasi blind. Und das ist das, was halt eben dann zu diesen ganzen Problemen führt, was wir dann in der Zeitung lesen, dass Unternehmen strugglen, Insolvenzen sind dann im letzten Endstadium. Und ich glaube persönlich, dass das Thema Controlling und Finanzen, Rechnungswesen spannendes und deswegen beschäftige ich mich da seit Jahren damit. Und da kannst du auch viel Fantasie entwickeln und im Austausch mit der Geschäftsleitung, im Sparring als Businesspartner bringst du auch dann eben diese die turbulenten Zeiten möglicherweise auf eine vernünftige Spur, dass der Geschäftsführer auch wieder ein bisschen ruhig schlafen kann.
Wie würdest du das im Mittelstand so einschätzen, wenn du es einordnest? Was sind so typische Fehler, die gemacht werden, wenn es um ja, Controlling, Finanzen geht? Was sind auch im Umkehrschluss, wenn wir uns diese Fehler anschauen, auch dann quasi die Kehrseiten und die Chancen? Vielleicht kannst du mal mit einem Beispiel, den du so aus der Praxis vielleicht gerade auch akut hast, aus deinen Mandaten, ne, aus den letzten Erfahrungswerten berichten.
Am Anfang stehen immer Daten. Und das geht damit los und das ist wirklich ganz banal und wirklich ein Kardinalfehler, der damit schon beginnt, ist immer so, wie sind die Stammdaten aufgebaut? Wer pflegt sie ein? Ja? Wer hat da so Rechte? Und ich habe in einem Mandat festgestellt, da hat es an einer gemacht, aber die Unternehmenskultur war so aufgebaut, dass du für jede Bestellung einen neuen Artikel anlegst, obwohl es eigentlich immer dasselbe war. Und in einem anderen Mandat stelle ich fest, quasi die gesamte Belegschaft hat Zugang zum ERP-System und kann Stammdaten anlegen. Und dann hast du halt auf einmal entsprechend hundertfach entsprechende Stammdaten von einem Artikel. Möglicherweise, wenn ein und derselbe Artikel 2-3 Mal angeschafft wird. Also damit zeige ich dir, dass das Thema Stammdaten als Startpunkt für diese ganze Thematik, was bringt mir Controlling, Buchhaltung und Rechnungswesen, das ist das, womit es losgeht. Und da machen die meisten schon ihre Fehler. Und wenn du deswegen dieser berühmte Satz Shit in, Shit out, das ist halt leider auch ja wirklich ein Problem, wenn du dann wirklich sagst, ja, wie sind denn jetzt die Zahlen? Rechnen tun wir beide gleich, Erik. Das Plus, Minus, das kriegen wir alles beides hin. Und prozentuale Abschläge auch. Aber letztendlich geht es ja darauf, auf welcher Datenbasis diskutieren wir. Und das ist das, was ich in dem größeren Mittelständler wie auch in dem kleineren immer wieder sehe, dass die Datenqualität eben doch sehr unterschiedlich ist. Und da muss man als erstes mal hingucken. Und im zweiten Schritt geht es halt natürlich darum, wie zügig ist der Workflow, dass also eine Buchhaltung am Monatsende plus 5 in der Lage ist, einen Monatsabschluss entstehen zu lassen. Und dann geht es natürlich auch um so Themen wie Bestandsveränderung, Projektbewertung und solche Themen. Wie schnell bist du da? Und das ist ja dann letztendlich auch dann so die Kür, ne? Also dass du dann am Ende des Monats oder des Quartals ein Zahlenwerk hast, was überwiegend stimmig ist, in sich plausibel und wo du die Zahlen, den Zahlen auch vertrauen kannst. Ja, ich habe erst vor kurzem einen IT-Unterstützer eines ERP-Systems kennengelernt, der dieses ERP-System bei einem Mittelständler eingeführt hat vor circa 7 Jahren. Und ich ihm dann durch verschiedene Dinge, die mir aufgefallen waren seit Anbeginn meines Mandats. Und dann haben wir uns das beides genauer angeschaut und dann haben wir das dann in Excel, ja, das ist also das Hilfsmittel der Wahl ja auch in vielen Mittelständlern, was auch ich auch nur bedingt unterstütze, weil das so viele Fehler mit sich birgt. Dann sagt er mir zu mir folgenden Satz, und das ist eigentlich, steht plakativ für das, was immer wieder im Mittelstand passiert. Als vor 7 Jahren damals die Firma da dieses ERP-System ungefähr eingeführt hatte, oder da hatte man einen bestimmten Stamm von Mitarbeitern, der mit diesem System quasi aufgewachsen ist. Die Mitarbeiter haben aber gewechselt, Fluktuation, der eine und der andere ist halt neu dazugekommen und man hat es einfach unterlassen, die weiterhin zu schulen auf dem System, dass also das Wissen weitergegeben wurde. Und das Effekt war, dass du heute, Jahre später, quasi ein System vor dir liegen hast, das von verschiedensten Menschen bedient wurde, von verschiedensten Menschen gefüttert wurde und jeder mit einem eigenen Ansatz. Und der hat es gesagt, sieh mir, in diesem System haben wir eine Fehlerallokation. Wenn du heute in irgendeiner Form da mal einen Strich ziehst oder irgendwo mal einen sauberen Null-Cut machen willst, dann bricht das Haus zusammen. Lass es. Lass es. Und dann meinte ich so, aber das heißt doch dann im Endeffekt, dass ich quasi gar nicht dem System vertrauen kann. Sagt er, so ist es. Es ist hart, aber es ist so. Das Einzige, was du dann hast, Erik, sind die Buchhaltung. Und die ist tatsächlich stimmig. Und das ist auch glaubhaft. Das ist gut. Aber tatsächlich ist das wirklich so, was ich immer wieder im Mittelstand sehe. Du musst tatsächlich den Workflow für die Rechte, Admin, stammdatenseitig, Projektanlage, Artikelanlage, das musst du alles klar definieren, sonst kommst du wirklich in den Urwald und nicht nur in den Wald. Und das ist etwas, was ich immer wieder sehe und da sollte man wirklich ein Augenmerk drauf legen, bevor du dann dich über das Zahlenmaterial oder die Auswertung des Controllers, des Verantwortlichen unterhältst und mit dem dann streitest, wie dann die Sicht der Dinge wirst. Letztendlich ist das eigentlich der Beginn von allem und das kann ich nur mitgeben jedem Mittelständler, der hier heute zuhört. Guckt auf eure Stammdaten, auf euren Prozess, Workflow, wer hat Adminrechte, wer hat sonstige Rechte, wer kann wie was anlegen. Das muss in einer Hand, das muss konsequent gesteuert und auch standardisiert werden, ja, dass also wirklich einer darauf den Finger hat und dann wird es auch besser. Es ist schwierig, ja, es ist vieles mit über Jahre gewachsen, aber unterm Strich, es tut dem ganzen Unternehmen gut. Von daher solltest du da anfangen und ansetzen, bevor du dann ins Controlling reingehst.
Es gibt ja die eine Zielgruppe, die sicherlich weiß, okay, unser Controlling, unsere Buchhaltung, die Finanzdaten sind nicht top und man müsste an diesen Stammdaten angreifen. Ich finde immer, das Problematische ist häufig, wenn man eigentlich ein Problem hat, aber man erkennt das Problem nicht, weil man gar nicht weiß, dass man ein Problem irgendwie hat. So, also man übersieht es. Woran mit all deinen Erfahrungswerten, die du hast, woran erkenne ich denn, wenn ich jetzt Geschäftsführer von einem Mittelständler bin und meinen Betrieb gibt es vielleicht seit 30, 40 Jahren, dann haben sich ja die Prozesse, die ganzen Strukturen so entwickelt, wie sie sich entwickelt haben und ich bin ja das gewohnt und ich merke ja vielleicht gar nicht, eigentlich könnte man das viel besser oder ganz anders machen. Also was sind so vielleicht Alltagssituationen oder Momente oder vielleicht Faktoren, also es kann ja auch sowas sein, wie wenn man die Kennzahlen nicht weiß oder dieses oder jenes nicht ad hoc ablesen kann, dann hat man ein Controlling-Problem. Kannst du es ein bisschen greifbarer machen, woran man erkennt, okay, da lasse ich eigentlich viel liegen?
Also als erstes siehst du es immer im Jahresabschluss. Wenn du unterjährig in der BWA, wenn du die BWA, also den Monatsabschluss nicht vollständig hast, sondern immer nur ohne halbfertige und ohne Lagerbestandsveränderung und solche Dinge, wenn du das alles nicht drin hast, dann ist der Monat immer nur bedingt aussagefähig. Und es kommt ja auch immer auf das Geschäftsmodell an. Aber faktisch siehst du es daran, wenn du quasi viele Projekte oder viele Verkäufe hast und beispielsweise Dinge nicht abschließen kannst, nicht zum Umsatz machen kannst. Ja, du hast sie quasi mit dem Kunden, läuft quasi die ganze Laufzeit das Projekt oder der Verkauf und der Kunde zahlt nicht, weil er beispielsweise mit der Qualität nicht zufrieden ist oder mit der Termintreue und solche Sachen. Und das sind nur so Indikatoren, die siehst du quasi je nach Aufbau der Buchhaltung, siehst du entweder am Jahresabschluss, dass du quasi über Bestandsveränderungen diese ganzen Dinge auffängst oder dass du unterjährig darunter leidest, dass viele Dinge nicht verumsatzt im Sinne von Ertragsbuchung stattfinden. Dass deine Buchhaltung quasi Projekte, Verkäufe nicht zu einer Umsatzbuchung macht, weil Abnahmen fehlen, der Kunde nicht zufrieden ist, es Retouren gibt und solche Sachen. Und da muss man genau aufpassen und dass man das halt wirklich im Blick hat, weil der Cashfluss auf der einen Seite über dein Bankkonto, das ist ja unbenommen davon, ja. Das ist ein ganz völlig separates Thema, aber die Ertragsposition, und das ist ja das, was dann zulasten deines Eigenkapitalkontos geht, wenn es ins Negative rutscht. Und das ist ja eben so eine riesige Warnleuchte in meinen Augen. Das ist schon erkennbar. Und wenn du dann nochmal kritisch, wenn du dann sagst, ja, woran erkenne ich es denn, schaue ich mir die letzten drei Geschäftsjahre an und stelle fest, ich mache vieles über die Bestandsveränderung. Das ist ja quasi nichts, was Ertrag, ja, es wird schon Ertrag, aber es wird nicht Umsatz. Wenn du das in den letzten Jahren überproportional getan hast, dann hast du ein Zeitthema und ein Umsetzungsproblem. Ja, im Sinne von, ich möchte ja Umsatz generieren. Und das ist das, was viele unterschätzen. Und das sieht man offensichtlich schon. Ja, man muss halt echt gucken. Und wenn du dann solche Sätze im Unternehmen hörst, wir kriegen nichts raus. Das ist symptomatisch, Erik. Da brauchst du nur mit dem Produktionsleiter mal sprechen. Das habe ich auch erst kürzlich gehört. Ja, wir kriegen nichts raus. Wir kriegen nichts verumsetzt. Ja, warum nicht? Ja, weil der Kunde gerade nicht einen Termin findet für die Abnahme, weil der Kunde an der Qualität, und der schickt uns wieder was zurück, wir kriegen nichts raus, weil da gibt es technische Probleme, Umsetzungsprobleme vor Ort, bei der Software-Implementierung, solche Sachen. Und das sind ja nur Indikatoren. Dann kannst du auch beispielsweise im Projektmanagement mal nachfragen. Ne? Also Lagerist, Produktionsleiter als auch Projektmanager, das sind so ganz interessante Personen, die sehr genau wissen, wie dein aktuelles Geschäftsmodell läuft. Und wenn dann der Satz fällt, wir kriegen nichts raus, spätestens dann solltest du dir die Zahlen genauer angucken.
Ich finde es auch sehr spannend, weil wir haben so die Erfahrung gemacht, wir sind ja häufig als Agentur auch bei Drehtagen in Unternehmen und kriegen ja auch so ein bisschen mit, wie es so nicht nur in den Online-Meetings mit den Kunden ist, sondern wirklich wie es vor Ort auch beim Kunden abläuft. Und in manchen Betrieben ist auch so unser Eindruck, dass halt Produktion und Verwaltung sehr stark und sehr strikt voneinander getrennt sind. Also sicherlich räumlich ist es überall so, aber die Frage ist ja auch, gehe ich als Verwaltungsmitarbeiter mal in die Produktion rein und schaue mir das an? So und so wie du das beschreibst, ist es ja nicht nur Controlling gleich mein Zahlenwerk und ich gucke mal, was steht in Zeile 7 oder 8 der BWA oder meiner SUSA, sondern es ist ja quasi viel tiefer auch ins Unternehmen reinzugehen und wirklich in den Prozessen mit dabei zu sein und wirklich auch zu schauen, was ist im Operativen, meinetwegen auch in der Produktion los. Wie sind so da deine Erfahrungswerte auch vielleicht aus deinen Interimsmandaten? Kannst du dir doch mal ein bisschen was zu berichten?
Ja klar, aber super Beobachtung, Erik. Also ganz ehrlich, finde ich klasse, wenn du in ein Unternehmen reinkommst und genau dieselbe Beobachtung mache ich auch immer. Räumliche Trennung, ganz klar, bin ich auch völlig d'accord. Und genau wie du sagst, die Leute aus der Verwaltung kommen seltenst in die Produktionshalle oder in den Produktionsbereich. Spätestens vielleicht mal einmal im Jahr zur Inventur. Aber letztendlich lassen sie sich nie blicken. Und es erinnert mich so an einen Fall, den ich auch schon hatte. Da saß also die Verwaltung eben in im Verwaltungsgebäude und dann sagte mir, als ich dann in der Produktionshalle mich bewegt habe, ja, sie sind der Erste, der seit Jahren hier vorbeikommt. Ich so, wie kann denn das sein? Ja, nee, die waren nie bei uns. Naja, schlussendlich ist es genauso, wie du sagst. Als Finanzamt brauchst du den Dialog mit den Verantwortlichen, die dafür sorgen, dass das Geschäftsmodell läuft. Für die Umsetzung, da musst du mit den Leuten einfach reden, um zu erfahren, wo hakt's, damit du verstehst, warum deine Umsätze, / deine Erträge ausbleiben oder warum eben genau nicht Kosten gespart werden, weil vielfach, wenn du hohe Reisekosten hast und dich immer wieder, dann sitzt du in der Verwaltung, das habe ich alles schon erlebt, da sitzen dann die Buchhalter zusammen und sagen, oh, guck dir mal an, wo die wieder hingefahren sind und so weiter. Diese klassischen Sätze, die in der Buchhaltung laufen und was die alles für Geld ausgeben und dann wieder Spesen hier und rechts, links. Und die Gründe dafür sind ja meistens hausgemacht. Und wenn du dann eben das nicht mal im Dialog rauskriegst mit dem Sales, mal mit dem Support, um einfach die Gründe zu wissen, wo hakt es denn? Und wenn du dann nicht immer wunderst, ja, warum können wir denn nicht eine Schlussrechnung schreiben? Na, so, das ist ja alles meistens im Unternehmen verborgen. Und wenn dann die Buchhaltung immer wüsste, was das eigentlich im Unternehmen alles so läuft, dann wäre man meistens ein Stück weit nicht nur schlauer, sondern auch taggenauer, um einzuschätzen und dann dem Geschäftsführer zu sagen, woran es denn hakt gerade. Ja, und das ist eines der völlig analogen Dinge, die es gibt und Möglichkeiten gibt. Miteinander reden, austauschen, ist da, und da braucht man keine stundenlangen Sitzungen. Auch braucht man keine Schuldzuweisung und gar keine Erklärungen und Rechtfertigung. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, miteinander im Gespräch zu bleiben und zu erfahren, was läuft gerade bei uns. Und das ist eines der wichtigsten Dinge. Und ich finde es sensationell, auch gerade im Agenturbereich, wenn ihr da im Unternehmen unterwegs seid, und auch als Externer, und so geht es mir ja genauso, ich beobachte das auch, ich komme rein und denke mir auch so, ja, warum geht dann von der Verwaltung keiner mal runter und guckt sich das an? Wirklich immer sehr interessant, was so Leute eben auch wahrnehmen. Ja. Und ich finde es super, dass ihr das auch macht als Agentur.
Was ich auch noch spannend finde, vielleicht daran angedockt, ich erinnere mich früher damals im Studium in der Vorlesung, hatten wir auch tatsächlich BWL und Controlling-Vorlesung habe. Und damals hatte unser Dozent gesagt, ja, es ist ja gar nicht clever, wenn man ein paar Millionen auf dem Bankkonto liegen hat, kommt jetzt immer auf die Unternehmensgröße natürlich an, aber wenn da einige Millionen auf den Bankkonten rumliegen und niemand macht was damit. Und dann dachten wir uns so, hä, warum ist das denn ein Problem? Ich meine, wir waren da halt 18, ne, und hatten ja auch von Unternehmertum, von Wirtschaft halt wenig Verständnis. Es war halt erste BWL-Vorlesung, die wir damals hatten. Und dann kam es natürlich, und klar haben wir es dann, wir hatten auch nachgefragt, und dann kam relativ schnell natürlich auch raus, dass es ja darum geht, Geld einzusetzen und das Kapital sinnvoll natürlich zu verwalten. Wie nimmst du das so wahr? Gerade im Maschinenbau, in der Industrie habe ich ja mal einen sehr hohen Kapitaleinsatz, logischerweise. Ja. Und gerade da wird ja Controlling sehr relevant. Und ich weiß noch, unser BWL-Dozent hatte damals gesagt, das Schlimmste ist so Unternehmensführung nach Kontostand und Bauchgefühl. So. So. Und wie siehst du da diesen Hebel gerade im Mittelstand? Also nimmst du es so wahr, dass die meisten Unternehmen schon so weit sind, dass die eine sehr genaue Liquiditätsplanung haben und ziemlich genau im Mittelstand wissen, okay, dann fließt das zu und dann das ab? Oder sagst du, da ist noch viel Unternehmensführung und Entscheidung nach Bauchgefühl? Oder wie würdest du das auch so einschätzen und welche Tipps würdest du da mitgeben? Und auch hier ist ja wieder dieses Thema strategischer Hebel. Ne? Also wann nutze ich welches Geld vielleicht für Marketing, für Vertrieb, um in Wachstum zu expandieren, um in einen neuen Markt reinzugehen? Oder wann halte ich es vielleicht auch in der Krisenzeit eher bei mir, um Puffer und Stabilität zu schaffen? Wie sind da so deine Erfahrungswerte und deine Expertise quasi mit den ganzen Projekten, die du so erlebt und gesehen hast?
Also ein Satz, der immer gilt, halte dir eine eiserne Reserve. Ja? Das ist absolutes Credo. Jetzt sagen natürlich viele, oh, das kann ich ja gar nicht, weil ich habe so viele Vorauszahlungen und ich muss so viele Fixkosten decken und so weiter. Woher soll ich mir denn eine eiserne Reserve halten? Ja, die hältst du dir quasi nicht von heute auf morgen irgendwie, sondern die erarbeitest du dir. Und die eiserne Reserve ist ja immer das, was du unterm Bug haben musst, damit du die nächsten 3-4 Monate überstehst. So, und das ist so ein bisschen das, wo ich immer herkomme, ja? Wo ich mir denke, so, wenn du jetzt ein Unternehmen im Maschinenbau hast, wo du viele Geldbewegungen hast, rein, raus, dann gibt es natürlich erstmal eine Liquiditätsplanung zu machen. Am besten immer Kurzfrist, so auf 13-Wochen-Basis ist das immer so das Schlagwort, und dann eben auf Jahresbasis. Und das musst du halt wirklich rollierend machen, das musst du Woche für Woche dir angucken. Ja? Das ist wirklich so. Sonst hast du da überhaupt kein Gefühl. Das Zweite ist, was du sagst, Bauchgefühl ist wichtig, ist gut, weil manche Dinge entwickeln sich oftmals so aus dem Gefühl, ja, wir kriegen nichts raus, und dann hast du so ein schlechtes Gefühl als Geschäftsführer und dann weißt du nicht genau, woran es liegt. Und dann musst du halt eben Entscheidungen treffen. Und die sind ja meistens, basieren die auf Bauchgefühlen. Oftmals habe ich das schon erlebt, dass die morgens früh aufwachen und dann sich überlegen, hey, das machen wir jetzt anders. Und dann geht es halt darum, dass du halt einen Businesspartner hast aus dem Finanzbereich, der dir halt entsprechend so ein bisschen Licht ins Dunkel bringt. Da geht es mehr oder weniger darum, das komme ich dann wieder zur Lotsenfunktion, dass du den Geschäftsführenden bei seiner Entscheidung unterstützt. Da geht es dann nicht darum, dass die Zahlen bis auf das letzten Cent genau stimmen. Das ist gar nicht so unbedingt aus meiner Sicht gefragt. Ja, natürlich sollten sie schon in sich plausibel sein auf dem, was man eben hat. Und letztendlich dem Geschäftsführer ein Beiwerk zu geben und zu sagen, so würde ich es machen oder so könnten wir es tun. Und was du sagst in Richtung ja, Investitionen, gerade so in dem Bereich, ob jetzt Marketing oder auch Innovation, das sind natürlich zwei Bereiche, die gerade in so einer Zeit wie heute als erstes gestrichen werden. Also Marketing, wir investieren jetzt nichts mehr in Print oder wir investieren jetzt nichts mehr in Online-Auftritt, das lassen wir jetzt erstmal so oder unser Messestand ist gut genug und wir machen nur noch die Hälfte des Personals und so weiter. Das sind ja immer so Streichfaktoren in so schlechten Zeiten, dass man das immer gleich da den Rotstift. Ja, das kann man alles so machen und bei den Innovationen geht es dann genauso weiter. Ja, das kannst du alles so machen, dann, dass man eben nur noch quasi Bugs macht, Artikel Pflege und vielleicht das eine oder andere noch, was so am Laufen ist, tut, aber nichts mehr Größeres investiert. Oder vielleicht auch nicht mehr in neue Maschinen, ja, Verbesserungen in prozessualer Art. Das ist in diesen Zeiten sicherlich nicht verkehrt, das Geld beieinander zu halten. Aber auf der anderen Seite solltest du immer überlegen, und jetzt komme ich zum Marketing, wenn du halt auf einmal mit einem Messestand daherkommst, der quasi einen Rückfall in 7, 8 Jahre Zeiten hat und vermittelt, dann ist es halt auch ein Signal. Und das muss man halt immer abwägen. Und ich glaube faktisch, dass wenn du jetzt kommen wir zu dem Connect zwischen einer Liquiditätsplanung, die auf der einen Seite natürlich zeigt, woher kommt das Geld und wann dreht es sich über die Notwendigkeiten und den Extras und einem möglicherweise relativ klarem Sparprogramm im Sinne von, naja, jetzt fahren wir halt dann nicht mehr so zu jedem Kunden, sondern überlegen uns halt mal vorher, ob es dieser Besuch tatsächlich bringt. Da gibt es durchaus meines Erachtens kleinere Stellschrauben im Unternehmen, die viel größeren Impact haben, als wenn du jetzt hier radikal mit dem Rasenmäher über Marketing und Innovation, weil gerade dann, wenn es halt in der Gesamtheit der Wirtschaft schlecht läuft und du als Unternehmer in der Lage bist, natürlich immer unter der Voraussetzung, du hast in den letzten Jahren ein bisschen dir an Reserve angehäuft, dass du die in diesen Zeiten halt mit Innovationen kommst oder mit tatsächlichen, wirklichen Game-Changern. Weil alle anderen machen es ja nach dem Rasenmäher-Prinzip, oh, wir müssen jetzt sparen, keine Leute einstellen, dieses, jenes, welches. Und das ist meines Erachtens, das muss man immer genau überlegen. Und ich glaube tatsächlich, dass diejenigen, die in der Krise investieren, in ihre eigene Firma aus der Krise besser rauskommen als diejenigen, die gar nichts machen und die halt nur auf dem letzten abwarten und genau wie du sagst, also dann jeden Cent drehen und dann wirklich versuchen, da so Kurs halten, ist auch schwierig. Das ist überhaupt unbenommen, alles gut. Nur, du musst halt auch mal ein bisschen nach vorne gucken. Ne? Und wenn du dein Unternehmen in den nächsten 10 Jahren weiterführen möchtest, dann müsstest du halt auch in der jetzigen Zeit immer wieder nach Lösungen finden. Und das ist natürlich anstrengend. Ja, Erik, ich weiß, das ist total anstrengend. Und ich fühle da auch mit jedem mit. Aber wenn du halt vernünftige Businesspartner hast, und dann kommt halt das Nächste, was du ja auch schon hattest, das Thema Führung, ja, im Unternehmen, wenn du einen guten Führungsapparat in deinem Unternehmen hast, also wirklich Leute, mit denen du auf Augenhöhe konstruktiv auch mal in Konflikt reingehen kannst und auch unterschiedliche Dinge, wo du dich reiben kannst, dann wird halt auch was entstehen und dann verlierst du auch keine Leute, weil die Leute dann sehen, sie kommen mit ihrer Kritik, vielleicht auch mit ihren Ideen auch voran. Und das ist das, was dann am Ende so ausmacht. Ne?
Was mich interessieren würde, du hast so im Nebensatz was erwähnt. Es gibt kleine Stellschrauben, die aus deiner Sicht noch einen großen Hebel haben, auf die niemand achtet. So, jetzt interessiert mich, was sind diese Stellschrauben?
Natürlich, da habe ich gewusst, als ich das gesagt habe, dass du das fragen wirst, Erik. Ja, die kleinen Stellschrauben, also das sind im Prinzip. Also guck doch mal in deine sonstigen betrieblichen Aufwendungen rein, was da so alles drin schlummert. Da ist ja alles Mögliche drin. Ja, das sind von der Miete bis zu den Reisekosten, wie auch immer, alles drin. Ja, da lässt sich definitiv einiges machen. Das Zweite ist, es geht um ein vernünftiges Vertragscontrolling. Ja, jetzt kannst du da sagen, oh ja, Darlehensverträge, nee, aber auch alle anderen Verträge. Das fängt von den Handys an und endet mit Lizenzen im Unternehmen, ja, mit allen möglichen Lizenzen. Da gibt es, viele Unternehmen haben Softwareprodukte im Einsatz. Das wissen sie gar nicht. Man hat jemand mal was angeschafft und dann stellst du fest, dass sich da unterlaufen Zahlungen. Ja. Das sind meistens immer nur so kleinteilige Geschichten, aber letztendlich, das läppert sich ja dann auf der Ansatz. Also die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist das eine. Das zweite ist, zweite Stellschraube, Warenbestand. Was hast du in deinem Lager und warum bestellst du ständig neu? Ist ja mal, die Frage muss ja immer beantwortet werden. Ja. Das ist also das Zweite, wo ich mal sage, also für die, ja, bin ich nicht state of the art, dann wenn das wirklich ist, dann ist die Frage, können wir was mit dem Warenbestand tun? Da gibt es ja genügend Leute, die tatsächlich auch, das sind so Industrieverwerter, kenne ich auch so den einen oder anderen, die tatsächlich in der Lage sind und die sagen, also wenn du im Maschinenbau hast du vielleicht möglicherweise Produkte oder Artikel auf Lager, die du nicht mehr so wirklich brauchst, vielleicht einmal im Jahr oder so, die kannst du tatsächlich am Markt verkaufen, weiterverkaufen. Natürlich verkaufst du die dann mit Verlust, aber die Liquidität ist halt nicht gebunden. Ne? Das sind so die zweite Stellschraube, wo ich dir sage, da mal hingucken, was kannst du aus deinem Lager quasi am Markt verkaufen und zu Geld machen. Mhm. Mit all natürlich seinen Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung und auf dein Zahlenwerk. Ja? Das muss man natürlich auch immer haben. So, und das Dritte, ich denke mir dann immer, da denkt nämlich keiner drüber nach.
Jetzt kommt's.
Warum?
Spannungsbogen ist da.
Der Spannungsbogen ist da, das Dritte. Warum kann man nicht über Preiserhöhungen nachdenken? Wir haben beide jetzt, ich habe jetzt gerade auch wieder angefangen, ja, wo kann man Kosten sparen? Das ist so dieser Reflex, ja. Aber ich habe oft genug schon mit Kollegen aus dem internen Mandat so gesprochen, habe mir gesagt, du, warum redet denn eigentlich keiner über Preiserhöhungen? Oder warum kann ich meine Produkte nicht teurer verkaufen? Oder ich habe doch auch Add-ons, ich biete vielleicht Zusatzleistungen. Warum kann ich die nicht auch dem Markt in Rechnung stellen? Mhm. Weil ich kann mich ja zu Tode sparen, wie ich will. Und dann genau wie du sagst, fangen wir dann an mit IT-Kosten, Telefon, Handy, Reisekosten, nur noch zweite Klasse und sonstiges. Warum redet keiner über Preisanpassungen oder Durchsetzungen von Preisen? Ja, das ist das. Wenn du 5% da oben in der ersten Position der G&V mehr hast, weil du höhere Preise realisiert hast am Markt, dann brauchst du tatsächlich auch nicht unbedingt überall sparen. Ja, also das ist so ein Thema, Erik, das ist völlig unterbelichtet und das wird nie so wirklich, gerade auch in schweren Zeiten. Wir regen uns alle auf über, dass der Espresso nicht mehr 1,70, 1,80, sondern 3,20 kostet. Ja, hier in Oberbayern findest du schon auch Lokale, da kostet der für diese 20 Gramm, die da drin sind, wirklich über 3 €, ja, findest du. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, wie geht denn das? Ja, aber im Moment des Geschehens zahle ich es auch. Mhm. Ja, und so, warum können das den Maschinenbauer nicht tun? Der hat doch tolle Produkte, der hat eine Story, der hat über Jahre, hat er sich am Markt etabliert, der ist verwurzelt, verwachsen mit der Kundschaft und er ist nicht in der Lage, die Preise anzupassen. Schwierig. Und die Preisanpassung, bin ich der Meinung, die kann ich ja nicht einfach nur immer so machen, sondern ich sage einfach, du, aber wenn du bei mir kaufst, dann kriegst du auch das und das und das dazu. Mhm. So. Also ich bin jetzt kein Salesman, aber ich verkaufe wahnsinnig gerne und von daher würde ich mich sehr gerne da immer wieder auch als Financer mit dem Vertrieb, warum kannst du das nicht tun? Reibe ich mich gerne einfach mal um Brainstorm. Ja, dann geht der Vertrieb immer raus, habe ich tatsächlich erst vor kurzem erlebt. Ja, nee, der Markt gibt das nicht her. Ist alles so schwierig gerade. Aber warum, du hast doch in deinem Bestand 1000 Bestandskunden, denen du irgendwann mal deine Artikel verkauft hast. Warum reden wir denn eigentlich nicht mit denen? Ja, wir wissen jetzt auch nicht mehr historisch. Ich bin erst 4 Jahre im Unternehmen und das Unternehmen verkauft schon seit 50 Jahren oder so, keine Ahnung. Und da weiß ich das auch nicht mehr alles. Sag ich, ja, ist doch egal, aber du weißt ja, wo die Sachen sind. Du kannst ja, die Kunden sind doch alle in unserem Bestand, dann sprech sie doch einfach mal an. Ja, weiß nicht. So, weißt du? Und das sind immer so diese Themen, wo ich mir als Finanzer denke, manchmal könnte das Leben einfacher sein.
Das finde ich sehr, sehr spannend, was du erzählst, weil es gibt ein Buch, das ist eins meiner Lieblingsbücher, das heißt Great by Choice. Da haben die untersucht, was die erfolgreichsten Unternehmen, die ihren Markt mindestens um das 10-fache outperformen, also ihre Branche, was die unterscheidet von den anderen Unternehmen. Das haben die, glaube ich, von 1960 bis 2005 oder 2010 oder so, nagel mich nicht drauf fest. Also sehr langer Zeitraum untersucht. Ein Unterschied ist in komplett diversen Branchen. Airlines, Versicherungen, Microsoft war mit dabei. Und das war total spannend, weil häufig wird man ja denken, so die Top, ne, die wirklich 10-mal besser sind, sind irgendwie innovativer, die sind schneller und so. Und all diese Punkte waren es halt nicht. Und einer der Punkte, die dabei waren, war halt Productive Paranoia. Also ich habe es auf Englisch gelesen. Also eine produktive, paranoide Art so. Und das ist halt genau dieser Punkt in der Krisenzeit, dann zu sagen, okay, ich bleibe jetzt konservativ und habe meine eisernen Reserven. So, das heißt, eigentlich bin ich ja schon paranoid, während es gut läuft in den guten Jahren und baue diese Reserven auf. Das ist genau das, was du gesagt hast. Und dann kommt das in der Krise, weil ich habe nämlich einen Kunden, der sehr, sehr erfolgreich ist, mit dem wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Ich glaube, seit 6 oder 7 Jahren ist er mittlerweile auch schon Kunde bei uns. Und von dem habe ich persönlich sehr, sehr viel gelernt, weil wir auch damals noch nicht so groß waren und wir 1:1 direkt mit dem Geschäftsführer zusammenarbeiten. Was ich immer von dem lerne, und wir hatten schon viele schlechte Marktphasen in dem Markt, wo die unterwegs sind, der hat immer antizyklisch gedacht. Immer wenn alle anderen in der Krise quasi wenn es Krisenzeiten waren, dann hat er halt gesagt, jetzt müssen wir Marketing hochfahren, weil jetzt können wir halt günstiger auch Marketing machen, weil alle anderen reduzieren ja diese Marketingkosten, und wenn die reduzieren, dann wird es ja für einen wieder günstiger, weil ja auch die Klickpreise ist ja immer Angebot und Nachfrage. Klar. Zeitgleich, wenn es aber gut lief und ich gesagt habe irgendwie, ja komm, ne, machen wir jetzt irgendwie so und so, dann meinte er, Erik, pass auf, ne, jetzt wenn es gut läuft, ne, jetzt, und dann hat er halt immer so richtig kontra und paranoid quasi dagegen argumentiert, und so führt er auch sein Team. Immer wenn er merkt, dass so das Team zu entspannt ist und das so ein bisschen Larifari ist, dann geht er halt genau wieder in die Gegenposition und sagt, ne, irgendwie, hey Leute, und kommt mit paranoiden Punkten quasi rein. Und wenn es halt schlecht läuft, dann ist er halt auch bereit zu investieren. So, und was wir ganz, ganz häufig haben, ist, dass wir mit Unternehmen sprechen, ne, oder die halt sich unsicher sind, sollten wir jetzt schon irgendwas Richtung Marketing, Vertrieb machen, und im Zweifel denken die eher, ja, nee, bei uns läuft es ja ganz gut, weil dann wird quasi ja implizit gedacht, ja, wir machen dann mehr Marketing und Vertrieb, wenn wir es wirklich brauchen, nämlich wenn es schlechter läuft. Aber der Punkt ist ja, wenn es schlechter läuft, dann handle ich ja direkt aus dem Druck und aus dem Mangel und habe dann die Situation, dass es direkt alles greifen muss, und ich habe ja eh schon Kostendruck und da muss ich agieren. Und wie ist da so dein Erfahrungswert, auch wenn es nochmal jetzt so um Krisen geht, ne, wann sollte ich mich eigentlich schon mit Marketing und Vertrieb oder auch mit Innovation und Investitionen beschäftigen? Mhm. Eher wenn es richtig, richtig gut läuft, wenn es mittelmäßig läuft, oder sagst du auch, ja okay, wenn Krisezeit da ist, aber ich habe eine eiserne Reserve, dann auch? Also wie ist da so dein Erfahrungsschatz?
Ich persönlich glaube, dass sich ja Krisen mehr oder weniger entwickeln. Jetzt haben wir ja vielfach jetzt schon diese multilateralen Krisen, die, gerade diesen Begriff, der sich jetzt neu entwickelt hat, ja, dass du quasi die Krise an sich, so den Abschwung, den du früher in der Lehre so immer verkauft hast, so alle 7 Jahre, so diese Zyklen, das, was man so kennt aus der Lehre, das ist alles, hat alles seine Korrektheit. Faktisch ist es aber so, es kann morgen eine Krise entstehen. Morgen. Wirklich morgen. Und von der wissen wir heute noch nichts. Und dann ist immer die Frage, bin ich darauf vorbereitet? Und dann komme ich zu dem Punkt, dass wir letztendlich in dem Verhalten der Menschen und in der Organisation letztendlich eine gewisse Startup-Mentalität brauchen. Und diese Startup-Mentalität kommt ja nicht von heute auf morgen, weil viele Sachen sich auch eingeschliffen haben und Routinen, und das ist alles richtig. Letztendlich ist es aber so, wenn du dich, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wann ist der richtige Moment? Den richtigen Moment gibt es, glaube ich, nicht wirklich, sondern es geht darum, im Prinzip mit dem, was du dir an Potenzial anfutterst, ja, um es dann wirklich dann zur Entfaltung zu bringen, egal ob Krise oder nicht, immer in gewisser Weise am Markt Präsenz bist, am Markt aktiv bist und da immer präsent bist, dass du eine gewisse Konstanz hast. Und genau wie dein Kunde das macht, im Prinzip so, uns geht es ja gerade so gut und läuft ja alles prima, das macht die Leute satt und träge, ne, diese Sätze. Das ist aber völlig ein normaler Zustand, und in der Drucksituation fängst du an zu strampeln und dann, jetzt müssen wir aber alle richtig Gas geben und verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das wissen die anderen aber auch. Und der Auftraggeber lehnt sich dann zurück und sagt dann, erst kürzlich passiert, der sagt dann, ja, wir haben einen anderen Konkurrenten von Ihnen, der bietet zu 50% von dem, was du bietest. Mhm. Peng. Und dann ist das der Auftrag weg, weil heute alle so preissensibel sind. Und dann sagst du, immer, wir haben 40 Jahre zusammengearbeitet und jetzt auf einmal nicht mehr. Schwierig. Ja, so, dann guckst du mit dem Ofenrohr ins Gebirge und das ist ganz, ganz problematisch. Also, was ich damit nur zum Ausdruck bringen will, also die Krise tatsächlich kann morgen existieren, morgen auftreten. Also von daher unbenommen. Das Zweite ist natürlich die eigene Krise. Ja, du musst deine eigenen Zahlen so weit im Griff behalten, dass du gewappnet bist, dass du Polster hast und dass du auch gewisserweise die nächsten 3 Monate überstehst. Und schlussendlich braucht es meines Erachtens immer eine klare Führung und auch eine klare Ausrichtung, dass du im Moment einer solchen Situation mehr oder weniger aus deinem Produktentwicklungsbereich eine Neuheit, eine Idee deines in Anführungsstrichen alten Geschäftsproduktes, ja, aus dem Hut zaubern kannst. Und auch wenn es nur 80% funktioniert oder 50, ist völlig wurscht. Ich sag's dir, Erik, und da komme ich wieder zur Startup-Mentalität. Die wenigsten trauen sich ja wirklich, 50% der Entwicklungszeit sozusagen am Markt zu präsentieren oder dem Kunden zu verkaufen. Das trauen sie sich ja nicht, weil sie immer sagen, oh, wir müssen ja funktionsfähig und so. Der ganze, frag doch mal den Kunden, vielleicht ist er schon bereit. Ja, frag ihn doch mal einfach und schau mal, was passiert. Weil ich denke, dass genau wie du sagst, damit, wenn ich wirklich in der Krise anfange, meine Standardprodukte alle zu 10%, 20%, 30% Nachlass zu verkaufen, dann schade ich mir selber. Ja? Ja. Ich glaube, wenn du in der Krise mit Innovation rauskommst und sagst, ich bin aber noch nicht so weit, 50%, aber guck dir das mal an. Und dann muss ich noch nicht mal auf eine Messe gehen. Ich probiere es einfach mal bei einem Bestandskunden aus. Ich glaube, damit gewinnst du mehr als andersrum.
Und ja. Gerade das, also du hast das ja auch viel über Mentalität gesprochen. Wir hatten neulich auch intern hier bei uns nochmal Calvin, mein Geschäftspartner und ich, gesprochen. Es ist ja auch der Punkt, gerade in den meisten Märkten, die sind ja sehr fragmentiert. Es gibt ja selten den Punkt, dass man irgendwie 30%, 50% Marktanteil hat. Es gibt sicherlich diese Nischen, wo das vielleicht so ist, aber in vielen Märkten ist es halt sehr, sehr fragmentiert ja durchaus. Und gerade da ist es ja auch so, dass selbst wenn die Gesamtkonjunktur zusammenbricht und ich meinetwegen 1% Marktanteil habe, was ja teilweise schon sehr, sehr viel ist, oder 2%, je nach Branche und Nische und Kategorie. Aber wenn ich 1-2% Marktanteil habe, kann es ja den gesamten Markt schlechter gehen. Wenn ich sehr, sehr gut bin in Marketing, Vertrieb, mein Controlling im Griff habe und auch sehe, was ist machbar, was ist nicht machbar und so mein Wachstum gestalten kann, dann merke ich im Zweifel ja gar nichts von der Krise. Ne? Weil soweit ich weiß, kommt das Wort Krise ja aus dem griechischen Krisis und bedeutet auch Wendepunkt. Ne? Und das zeigt ja auch schon, eigentlich habe ich nur eine Krise, wenn ich etwas verändern muss, so Wendepunkt. So. Und im Idealfall, ne, wieder antizyklisches Denken, investiere ich schon in der Zeit, wo es gut läuft, sodass es eigentlich nie zu der Krise und dem Wendepunkt kommen muss, weil es halt gut läuft. Und deswegen finde ich es auch da wieder spannend, das antizyklische Denken, zu sagen, okay, wir gehen jetzt vielleicht auf eine Innovation, machen etwas anderes, etwas Neueres und gehen quasi auch mit einer anderen Mentalität in diese Zeit rein. Ne? Weil die eigene Mentalität hat sicherlich einen großen Einfluss darauf, wie einen auch eine Krise trifft oder ob sie einen überhaupt trifft. Ne?
Das ist ja immer diese interne Krise, hast du eine interne Krise oder eine externe oder wie vermischt sich das alles? Und genau wie du sagst, es ist tatsächlich ein Führungs- und Mentalitätsthema in der Firma. Ja, wenn alle nur über das Schlechte reden und wir verkaufen nichts und wieso kriegen die nichts gebacken, bla blub blab, dann wird es einfach insgesamt schwerfällig, ja, weil alle irgendwie sich indirekt quasi in eine gebückte Haltung bringen, ja. Und das ist einfach so immer so schade, ja, weil ich so viele Firmen sehe, die haben total viel Potenzial. Da geht es einfach, genau wie du sagst, um so eine Art schleichende Degenerierung des Gesamten. Und das merkst du ja dann auch in der Performance und in den Zahlen. Also, dass wir beide nicht 8 Stunden 100% am Anschlag arbeiten, das ist klar. Aber unterm Strich, wenn du solche Firmen siehst in der Performance, was da so geleistet wird, im Sinne, was kommt rein, was kommt für Ideen, und wenn du das mal dir anschaust, genauer anschaust, dann sind solche Firmen, wo solche Sprache gesprochen wird, die halt immer wieder so ein bisschen latent, so ein bisschen so dieses Gebückte, dieses erschöpft, aus welchem Grund auch immer, die können eigentlich per se nicht auf dem Level bleiben. Das geht gar nicht. Und genau dazu braucht es eben diese Bereitschaft, Führung, immer wieder nach vorne, pünktlich etwas zu liefern, zu erstellen, Innovationen zulassen, auch mal Ideen. Und ja, das wirklich die fruchtbaren Lösungen aus der Belegschaft rauszuholen. Ja. Ein weiser Kollege hat mir mal vor Jahren gesagt, du hol dir einfach mal 10% der langlehrigsten Mitarbeiter einfach mal zusammen, vom Lageristen bis hin zum Entwicklungsleiter und was auch immer. Hol dir mal die 10% da einfach mal zusammen und sprech mit denen. Da kriegst du Sachen mit, was, da weißt du, wo es hakt, aber du weißt auch, was für Potenzial da drin ist. Ja? Und das ist wirklich etwas, was ich immer wieder sehe, was zu wenig Firmen machen, die halt wirklich halt nur auf die Marketingabteilung setzen oder nur auf den Sales. Ja, aber wenn du mal beispielsweise den Support fragst oder die technischen Service, da ist die Sprache eine andere. Ja, das ist so, ist halt tatsächlich so, ja. Also insofern ist es immer so, diese Vielseitigkeit, die Vielfalt der Informationen, sie so zu filtern und so durch einen Kaffeefilter durchlaufen zu lassen, dass am Schluss genau das rüberkommt, wo du sagst, ja, da ist was Wahres dran und das lass uns daran arbeiten.
Ich finde den Punkt, den du gesagt hast, sehr spannend. Der klingt so trivial, aber unser Podcast heißt ja auch Industrieimpulse und ich glaube, das ist allein, wenn man diesen Impuls mitnimmt, weil als Geschäftsführer ist es ja so, man ist viel beschäftigt, man hat viele To-Dos, viele E-Mails, was auch immer. So, und man hat ja selten die Zeitfenster, aber wenn man wirklich diesen Hebel alleine sieht, mit den eigenen Leuten zu sprechen und wirklich in den Dialog zu gehen und auch diese Kultur aufbaut, dass sich die Leute auch trauen, mit dem Chef über Themen zu sprechen, wo es Ideen gibt, wo es Verbesserungspotenziale gibt, dann entsteht halt was im Unternehmen, weil ja, je größer eine Organisation ist, kriege ich als Chef das nicht mit, was unten vielleicht falsch läuft. Und dann sehe ich halt in der BWA, im Controlling irgendwelche Daten, erkenne aber vielleicht gar nicht die Probleme im Detail. Und dann in den Dialog zu gehen, ist halt, klingt trivial, aber wie du schon sagst, wird es wahrscheinlich zu selten gemacht. Was auch verständlich ist aufgrund dessen, dass man so viel auf den Schreibtisch hat. Aber dabei ist es halt ein riesiger Hebel und das ist vielleicht ein Impuls, dass, wenn man das nächste Mal wieder auf die eigene To-Do-Liste als Chef guckt, dass man das vielleicht noch mit draufschreibt und ein bisschen von der Priorität nach oben schiebt. Ne?
Ja, ganz genau. Und ich finde auch, dass genau was du sagst, da brauchst du jetzt kein Board, wo du dann alle deine Verbesserungsvorschläge hinpinnst, ja, sondern du musst es einfach im Gespräch und dann auch dokumentieren, damit man es auch im Nachgang weiß, weil wer nicht schreibt, der bleibt halt auch nicht, ja, das ist so und du musst es immer wieder schreiben und es gibt, ich habe mal einen Mitarbeitenden getroffen in meinen ganzen Jahren, der hatte immer so eine dicke Kladde unterm Arm. Und dann habe ich ihn mal gefragt, was denn in dieser Kladde so drinsteht. Da sagt er, da sind, seitdem ich hier bin, ich habe ein richtiges Regal, die ganzen Besprechungen, in denen ich war, habe ich alles aufgeschrieben, mitgeschrieben, die wichtigsten Dinge. Und dann meinte ich so, das ist ja quasi die Unternehmensgeschichte. Sagt er, ich weiß ganz genau, was wir vor 5 Jahren besprochen haben, was heute schon wieder auf den Tisch kommt. Nur weil jetzt neue Leute da an Bord sind. Und das fand ich im ersten Moment irgendwie so, echt Wahnsinn, so ein Brain, ja, da läuft jemand rum mit so einem Buchfundus, was alle schon besprochen haben. Und das vermisse ich oftmals so bei Führungskräften, sich da mal für die Geschichte der Firma zu interessieren, was eigentlich schon mal auf dem Tisch lag, was man aber aus welchen Gründen auch immer vielleicht dann verworfen hat und das dann irgendwann wiederkommt. Ja, das wiederholt sich ja. Und dann gibt es tatsächlich Leute im Unternehmen, die wissen das. Und die sagen zu dir, Erik, das war vor 5 Jahren schon mal besprochen, hat nicht funktioniert, aus den und den Gründen. Ja, aber vielleicht funktioniert es ja jetzt. Ja. Wäre ja vielleicht mal eine Überlegung. Ja? Und das ist das, wo ich mir denke, lass uns doch auch mal, weil viele Dinge, das ist echt so krass, wie sich manche Dinge einfach im Unternehmen auch immer wieder holen, ja, immer wieder. Das ist, ja, und dann wundert man sich, ja, dann kommt der neue Führungskraft und neuer CFO und was weiß ich und so. Und dann will er natürlich auch seinen Stempel aufdrücken und so. Aber überleg doch erstmal, was gelaufen ist in den letzten Jahren und schau es dir an und wo hast du denn überhaupt Möglichkeiten. Ja. Aber es ist spannend, ja.
Ich meine, wenn man sich mit Marketing und Psychologie beschäftigt, es ist ja faktisch auch einfach so, dass viele Entscheidungen aus einer Emotion getroffen werden und danach rational gerechtfertigt werden, auch wenn es häufig anders so geredet wird und so erscheint vielleicht und man das selbst gerne so hätte, dass immer alles rational getroffen wird. Und gerade da ist es super wertvoll. Wir machen das für uns selbst als auch teilweise mit manchen Kunden, dass wir so ein Entscheidungslogbuch führen. Das heißt, also gerade cool. Im Bereich Marketing, Vertrieb macht das oder auch Recruiting-Kampagnen macht das Sinn, dann Entscheidungen zu dokumentieren, was man umgesetzt hat. Als auch jetzt insgesamt kann man natürlich für ein Unternehmen das auch so machen, welche Entscheidungen habe ich nicht getroffen, weil häufig ist es so, wenn dann ein bisschen Zeit vergangen ist und man in einer anderen Situation ist, dann kann man rückblickend auch nochmal richtig gut die Muster erkennen, welche Entscheidungen waren eigentlich gut, welche waren nicht so gut, und man zieht ganz andere Lehren daraus. Und wie du schon gesagt hast, man macht selbe Fehler nicht nochmal. Also zum Beispiel im Marketing machen wir häufig so AB-Tests. Das heißt, es gibt zum Beispiel zwei Varianten einer Kampagne und dann guckt man, welche läuft besser oder schlechter. Und wenn ich das dann danach nicht die Ergebnisse dokumentiere und dann mache ich 4 Monate später wieder eine Kampagne, ja, vielleicht erinnere ich mich gar nicht mehr dran und dann teste ich dasselbe nochmal, was ich damals schon getestet habe. Ist halt ziemlich blöd. Und genau deswegen dokumentieren wir sowas immer. Und das wird ja, glaube ich, in kaum einem Unternehmen gemacht. Und das ist auch ein riesiger Hebel, ne?
Absolut, absolut. Also die Dokumentation ist echt A und O. Und dafür gibt es CRM-Systeme, dafür gibt es eben entsprechende, so wie du sagst, Möglichkeiten, hier über Partner-Dokumentationen eben auch mal historisch aufzuarbeiten. Und die meisten dokumentieren ja wie die Hölle und es ist Wahnsinn, was du alles möglicherweise in irgendwelchen Systemen immer so versteckt siehst und auch lesen kannst. Aber es interessiert dann irgendwie keiner, weil das Tagesgeschäft dann wirklich so der Moment des Geschehens, die akute Situation dann alle Menschen treibt, auch die Führungskräfte, und puh, Alarm, Alarm, Alarm. Und am Ende, genau wie du sagst, man vergisst dann, ja, vor 4 Monaten haben wir doch eigentlich genau dasselbe schon mal gemacht. Und das ist natürlich durch diese Schnelllebigkeit und ja, viele Eindrücke und rechts, links, und dann der Kunde hat diese Beschwerde, der Lieferant kann das nicht liefern, Termin kann nicht gehalten werden und dann ist eine Zahlung steht aus. Das sind ganz viele Faktoren, die da zusammenkommen, und es macht das ganze Leben auch nicht leichter. Auf der anderen Seite gilt es aber immer, kühlen Kopf zu bewahren und wirklich, wenn du von Anfang an sauber dokumentiert hast, dann findest du die Sachen auch. Ne? Und dann weißt du auch, an wen muss ich mich halten? Wer kann mir nochmal sagen, haben wir diesen Moment, wo wir sagen, jetzt atme ich nochmal durch, überlege, wirklich mal 2 Minuten überlegen, den spreche ich jetzt an, damit wir genau das vermeiden, was du jetzt gerade sagst, nicht denselben Fehler nochmal machen. Und das ist eben das, was ich viel zu oft im Mittelstand eben vermisse, weil man ist so getrieben. Ja, und ja, das ist eben das, was halt dann zu diesen Fehlern führt und dann auch diesem Liquiditätsthema, was wir eingangs hatten. Und dann wird es halt arg, ja, und dann wird es halt schwierig und dann kommt diese Situation. Das ist dann irgendwie so ein Dominoeffekt, den ich dann auch durchaus sehe, weil es gibt immer Muster und die Muster, sie ähneln sich, ja. Und in den vielen, vielen Jahren habe ich es immer wieder gesehen, also du kannst 1, 2 Fehler durchaus machen, ja, die verdaut sowohl der Markt als auch deine Liquidität. Aber wenn sich das kumuliert und so wie auch in einer Software, wenn die Fehler sich allokieren zu einem Berg, dann wird es halt wahrscheinlich eher schwierig, da noch eine Ausfahrt zu finden oder das Ruder rumzureißen, weil du dann in so einer Spirale bist, wo du einfach viel zu viel Ballast mit dir schleppst. Ne?
Ich würde ganz gerne nochmal Richtung Ausblick der Folge quasi darauf eingehen, wie sieht so das perfekte Controlling aus deiner Sicht in der Zukunft aus? wenn du jetzt dir das perfekte mittelständische Unternehmen vorstellst, wie wird ein Controlling aussehen, dass du sagst, boah, das ist tipptopp, erste Sahne?
Gehen wir mal davon aus, dass die Datenqualität 80% in Ordnung ist und dass du da Stimmigkeiten hast und du hast alles geregelt, so wie wir es ja eingangs nicht haben wollen, ja, sondern dass es wirklich geregelt ist. Dann würde ich also auch natürlich die KI hier in Ansatz bringen, weil die KI diese Routinetätigkeiten, die Mustererkennung übernehmen kann. Ja? Also das ist wirklich herausragend, was da für Möglichkeiten sind. Allerdings, würde ich hier schon auch nochmal erwähnen wollen, die KI ersetzt nicht den Menschen und die KI halluziniert auch. Das habe ich jetzt auch selber schon auch mal in diversen Cases so ausprobiert, um einfach mal zu sehen, was bringt mir denn eigentlich die KI? Ne, was kann die, was leistet sie und was leistet sie nicht? Und die KI ist nicht das Allheilmittel, sie ist ein guter Mitarbeiter, auch für mich als Interim-CFO. Es ist quasi wie ein Mitarbeiter von mir, ne, der mir das quasi Feedback gibt zu dem, was er da sieht und welche Muster er da erkennt. Und das ist super und das sollte man auf jeden Fall nutzen, weil es einfach Geschwindigkeit bringt. Ja, so, und jetzt kommen wir ja zu der Frage, was ist denn das perfekte Controlling? Also ja, KI-Einsatz für die Routinetätigkeiten, KI-Einsatz, um Muster zu erkennen aus der Historie, um aus Konten gewisse Verhaltensweisen aufzubereiten, damit du einfach Stück weit weißt, was ist da eigentlich passiert und wie können wir es vielleicht in Zukunft besser machen oder anders da. Das Zweite ist eben auch weg von Excel. Weg von Excel. Also sorry, Leute, wir sind in einer Zeit, wo wir, also Excel brauchst du nicht mehr. Du hast die KI natürlich, ja, aber du hast ERP-Systeme, die viele Dinge viel besser können. Es gibt Anbieter, habe ich mir diese Woche erst einen angeschaut, der Liquiditätsplanung viel, viel besser kann, der einfach eben auch zugreift auf die verschiedenen Tools, die im Unternehmen ja alle da sind. Ja, ERP-Systeme haben viele Schnittstellen, Debitoren, Kreditoren, Zahlungsläufe, Mahnläufe, alles das können Software-Systeme. Also insofern kann man da das Thema Liquidität und bei Kalkulation auch wiederum weg von Excel, ja, hin zu den Systemen, ERP-Systemen, die können das alles. Und jetzt beim Controlling, das ist ja so mein Lieblingsthema in Bezug auf das, da müssen wir uns beide erstmal darauf verständigen, was wollen wir denn überhaupt sehen? Ja, in welcher Tiefe, in welcher Granularität, wann wollen wir anfangen, Dinge wirklich so aufzubereiten, dass wir sie auch dann dafür rauf Entscheidungen fällen können, ja, wann wir ein Produkt oder eine Maschine in irgendeiner Form ersetzen müssen. Dazu brauchst du einfach erstmal Klarheit, die musst du dich im Unternehmen verständigen. Das heißt, das perfekte Controlling gibt es ja nicht. Jedes Unternehmen kriegt das Controlling, was es verdient. Ja. Und ich glaube am Ende des Tages an die 80-20-Regel. 80% Aussagekraft reicht schon. Ja, das Perfekte gibt es nicht. Und wir sollten uns darüber verabschieden, weil letztendlich im Unternehmen arbeiten ja noch Leute, Menschen. Das ist analog, das ist überhaupt nicht KI und das ist nicht perfekt und KI ist auch nicht perfekt. Also insofern sinnvoller, sinnhafter Einsatz von Tools, auch der KI, immer damit der Einschränkung, kümmere dich wirklich auch um deinen eigenen Verstand. Die KI kann dich nicht ersetzen. Und dann wird es auch vernünftig. Und das, ich glaube, die größte Herausforderung im Controlling wird sein, ob du taggenau in der Lage bist, dem Geschäftsführer zu sagen, du, in 4 Wochen haben wir eine Liquiditätssituation, oder taggenau sagen, hey, wir haben da gerade im Bereich der Produktion einen Ausreißer, wir müssen sofort mit dem Produktionsleiter reden oder solche Sachen. Wenn du dahin kommst, dann bist du schon sehr, sehr gut. Dann bist du sehr, sehr gut. Ja, also wenn du dahin kommst, und ich glaube tatsächlich, man kommt auch mit Pragmatismus, einen gewissen Spur Menschenverstand und dem Zusammentragen von den einzelnen Erkenntnislagen aus unterschiedlichen Tools, kommt man auch dahin.
Sehr schön. Noch eine Frage. Mal gucken, ob ich dich damit jetzt vom Hocker haue. Mal gucken. Ich bin gespannt, was deine Antworten sind. Stell dir mal vor, all dein Wissen, all deine Erfahrungen wird zurückgesetzt werden. Du dürftest dir aber 3 Dinge nochmal mitgeben und du würdest wieder als CFO in einem mittelständischen Unternehmen starten. Es dürften Mindset sein, Strategien, Werte, alles Mögliche quasi. Was wären so 3 Dinge, die du dir wieder mitgeben würdest, basierend auf den bisherigen Erlebnissen, die du so hattest in deiner Karriere?
Entscheidungsfähigkeit. Entscheide. Und dreh nicht immer, also ne? Ich entscheide. Punkt. Und zwar jetzt, im Moment des Geschehens, so wie wir beide zusammen, entscheide ich. Ja, das ist das Erste. Das, was ich mitgeben würde. Das Zweite ist, es gibt keine Perfektion. Deswegen, und auch die richtigste Zahl, es gibt richtigere Zahlen vielleicht, ja, aber es gibt keine Perfektion. Deswegen 80-20, ja, so. Und das Dritte, machen, egal was rechts und links sagt, machen. Einfach mal machen. Bitte, probiert es aus. Natürlich kann man im Jahr sagen, oh, jetzt hätten wir das aber wissen können, jetzt haben wir das wirklich. Ja, die Frage ist dann immer, im Nachhinein bist du immer schlauer, aber wenn du entschieden hast, im Moment der Entscheidung, war die Entscheidung auf der Entscheidungsbasis richtig und korrekt. Ja, so, du fährst, wenn du sagst, ja, aber der Google Maps hat mir gesagt, ich soll rechts abbiegen. Fahr halt doch trotzdem mal geradeaus, guck mal, was passiert. Ja, egal, gut, wenn eine Straßensperre war, ist es jetzt doof, ne? Aber was ich damit nur sagen will, löse dich einfach von dieser Hörigkeit von Algorithmen und irgendwelchen Systemen, weil Systeme sind nur so gut, wie sie gepflegt sind. Mhm. Also ganz ehrlich, als ich um die 2000, in der 2000er Umstellung habe ich in einer Bank gearbeitet. Und wie eine Bank funktioniert, ist ganz einfach. Das ist, ja, natürlich verleihen die Geld, ja, das ist das eine. Aber im Hintergrund läuft eine Software, die auch darüber entscheidet, ob überhaupt Geld verliehen wird. Und diese Software wird von Menschen bedient und auch eingestellt und justiert. Und nach gewissen Kriterien und Erfahrungswerten. Und das ist ein ganz normaler Prozess. Und das, als ich das damals erkannt habe, habe ich mir auch so gedacht, ah, okay, so funktioniert also ein Banksystem, also so, ne? Und das hat bei mir dann ausgelöst, so, ja, das ist alles schön, und eine negative Kreditentscheidung hat ja auch eine Botschaft, ne? Und wenn du das heute wieder, wenn du fragst mich heute bei dem Mitgeben, ja, manche Dinge sind so, wie sie sind, aber faktisch ist es auch so, ich muss ja dann mir vielleicht auch überlegen, was heißt denn das dann für mich persönlich, ne? So, ja, diese Negativentscheidung. Und ich glaube, das ist auch etwas, ich muss auch immer wieder die Selbstreflexion, da sind wir bei Punkt 4, ich muss mich auch immer selbst reflektieren, dass ich auch verstehe, warum gewisse Sachen, wenn ein Kunde sagt, nee, ich möchte nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, oder nee, hier ist eine Alternative, der bietet 50%. Warum macht er dann 50%? Wieso geht denn das? Mhm. Bin ich vielleicht tatsächlich 50% teurer? Oder whatever, was ist der Grund? Und das ist, glaube ich, nicht das Jaulen so und jetzt habe ich den Offer nicht bekommen und so. Also das ist etwas, wo Punkt 4, Selbstreflexion. Und damit würde ich auch sagen, lassen wir es stehen.
Ja, ist doch ein super schönes Schlusswort. Also, vielen lieben Dank fürs Zuhören oder Zuschauen, je nach Kanal. Wer gerne mehr dazu wissen will, darf sich, glaube ich, einfach bei dir über LinkedIn melden, oder wie kontaktiert man dich am besten? Genau, über LinkedIn. Einfach nach Semir Fersadi suchen, Fersadi mit F. Oder wer mehr zu uns erfahren möchte, einfach auf indomera.de vorbeischauen. Oder Erik Schneider, Kevin Klusmeier auf LinkedIn. Genau.
Hast du noch etwas? Vielen Dank, Erik. Ups, ist mir ins Wort gefallen.
Kein Problem, ich wollte dich nur fragen, ob du noch etwas hast, was du mitgeben möchtest.
Nein, also erstmal ganz, ganz lieben Dank, Erik, für diese Stunde, die du mir geschenkt hast hier als Gast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen, der deiner Zuhörer, ein bisschen was mitgegeben hat. Und es geht ja auch darum, und das ist ja auch deswegen, weil du es ja auch am Anfang gesagt hast, ich bin ja auch als Hochschuldozent unterwegs hier in München. Und ich möchte mein Wissen einfach weitergeben. Ich arbeite an der privaten Hochschule hier, der FOM, als Dozent für die BWL-Themen. Und da sitzen ja auch Menschen aus den Unternehmen. Und ich versuche halt immer neben der Lehre und der Kostenrechnung und Buchführung, was wir da alles machen, eben auch immer Praxisthemen mitzugeben. Und so habe ich heute den Podcast auch gesehen, Praxisbeispiele einfach weitergeben. Und wer einfach mal fragen will oder ein Thema hat, der kann sich gerne mal melden. Lass uns einfach miteinander austauschen, weil es heißt ja geben und geben und nicht geben und nehmen, ja, sondern ich. Und das ist eines meiner Credi, dass ich versuche, einfach das Wissen weiterzugeben. Und auch da, das manchmal hilft ja nur, so wie du gesagt hast, ein Impuls. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Besten Dank, vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao, ciao. Tschüss.